Unterwegs rissen seine Jünger Ähren von den Halmen. Da sagten die Pharisäer zu ihm: Sieh nur, was sie tun, das ist am Sabbat verboten. Er antwortete ihnen: Habt ihr denn nicht gelesen, was David getan hat, als er und seine Männer in Not waren und Hunger hatten? Der oberste Priester war damals Abjatar. David ging in das Haus Gottes und aß von den Broten auf dem Altar. Dabei durften eigentlich nur die Priester davon essen. Aber David gab sogar seinen Männern von den Broten. Und Jesus sagte zu den Pharisäern: Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht, nicht den Menschen für den Sabbat. Also kann der Menschensohn auch bestimmen, was am Sabbat erlaubt ist. Soweit die Lesung aus dem Evangelium nach Markus. Liebe Schwestern und Brüder, habt ihr das noch gelernt, als ich jung war oder klein sogar? Hieß es immer: Bevor der Gottesdienst beginnt, spätestens wenn die Glocke oder die Glocken ertönen, wird man ruhig und sammelt sich innerlich für die Begegnung mit Gott. Am besten spricht man ein Gebet, vielleicht von der Sorte wie dieses hier: Lieber Herr, gib doch bitte, dass ich jetzt ganz abschalten kann von dem, was in mir noch so alles rumort. Bring mich zur Ruhe. Ich möchte ganz offen sein für dich. Sprich zu mir. Mach dein Wort für mich und alle anderen hier lebendig. Du weißt, was ich brauche. Darum bitte ich in Jesu Namen. Amen. So ähnlich hat Miriam auch jetzt eben mit uns gebetet. Nun, so die Sammlung vor dem Gottesdienst ist heute in der Regel gar nicht so einfach. In Folgenroda läutet die Glocke schon sehr früh und lange. Wenn man da gleich zur Stille kommt, muss man Geduld haben, bis dann wirklich losgeht. In meiner städtischen Gemeinde Jena, die ich viele Jahre hatte, hörte man diese Glocke gar nicht erst. Höchstens, wenn alle ganz, ganz leise waren. Das waren sie aber nie, denn bis nach Beginn wurde immer wieder die Tür des Saales aufgerissen und abgehetzt hektische Familienväter und Mütter schoben ihre Kinder eilig in den großen Saal hin zu noch vermuteten freien Plätzen. Das war nicht so einfach. Von Sammlung keine Spur, aber viel Verständnis. Die meisten hatten Kinder. Die Gemeinde legte auch noch geradezu Wert darauf, dass man auch seine Stuhlnachbarn noch wahrnahm, man sich die Hand gab und sie freundlich begrüßte. Das hat ja auch etwas für sich. In diesen Tagen vermissen wir das wahrscheinlich oft. Wir sitzen mit relativ großem Abstand voneinander in unserem Christuspavillon, ersparen uns einander manches freundliche Wort durch die Distanz, die wir waren. Ein Nicken muss oft reichen. Wir hören die Glocke der nahen Klosterkirche ausschwingen, und es kommt einem vielleicht wieder eher in den Sinn, Gott um die innere Ruhe zu bitten, damit wir tatsächlich bereit und offen für ihn sind. Aber gerade diese Woche machte mich ein Buch darauf aufmerksam, dass dieses doch nützliche Gebet am Anfang eines Gottesdienstes etwas merkwürdig und verräterisch sei. Ist denn der Gottesdienst allein so eine Art Pausentaste für unseren Alltag? Hatte nicht Gott mehr beabsichtigt damit, dass er uns den Sonntag schenkt? Soll nicht der ganze Tag ein Pausentag sein? Einer, der gestattet, dass wir am Sonntagvormittag schon innerlich die Wohltaten dieses besonderen Tages ein wenig genießen konnten und gut eingestimmt nun auch zum Gottesdienst kommen. Wie war euer Morgen heute? Die frommen Pharisäer, die auffallend Jesus unter Beobachtung gestellt hatten, führen sich in unserem Abschnitt als eifrige Sonntagsschützer auf. Pardon, im Judentum ist es ja der siebente Tag, der Sonnabend, der Sabbat. Er ist Teil der Identität des jüdischen Volkes, ein Geschenk und ein Auftrag Gottes an sie. Im Pentateuch, in den fünf Büchern Mose, heißt es gleich am Anfang, dass Gott, als er die Welt schuf, am siebenten Tag ruhte von all seinen Werken, die er geschaffen hatte. Der Pfarrer Jörg Albrecht schreibt einmal dazu, Gott schuf den freien Tag nicht, weil er ihn nötig hatte, da er nach einer anstrengenden Arbeitswoche der Schöpfung total nun in den Seilen hing und dringend Erholung brauchte. Die Bibel ist da sehr klar. Gottes Kräfte und Ressourcen sind unbegrenzt. Er wird nicht müde und ist auch nicht ausgelaugt. Stattdessen schuf er diesen Tag, um uns Menschen vor einem unseligen Ungleichgewicht des Lebens zu bewahren. Mir gefallen diese Zeilen, denn das betonen ja auch schon längst unsere modernen Lebensratgeber. Gelingendes Leben vollzieht sich immer im Rhythmus von Arbeit und Ruhe, von Zeiten der Anspannung, die mit Zeiten der Entspannung wechseln. Und noch so ein schöner Satz, nicht aus der Bibel: Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens. Ich habe mir diesen Satz mal einige Zeit an die Wand gehängt. Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens. Die Arbeit, heißt das, wird durch die dazugehörige Erholung erst komplett. Die für uns nötige Regeneration ist eigentlich Teil der Arbeitszeit. Das sollten mal unsere Betriebe beherzigen, oder? Das gilt für jeden einzelnen Tag. Und das schenkt Gott über die jüdische und christliche Kultur der Welt ausdrücklich besonders an jedem siebenten Tag. Ausdrücklich heißt es beim Sabbatgebot der Bibel, der siebente Tag ist dem Volk Gottes zum Ausruhen bestimmt. Auch für die Ausländer unter euch, sagt Gott, und gar die von uns Menschen zu unserer Arbeit herangezogenen Tiere. Daraus ist in unseren Breiten längst ein ganzes Wochenende geworden, das wir in der Regel selber gestalten dürfen. Und, so steht ausdrücklich auch in diesem Zusammenhang, gleichzeitig dient dieser Tag zur Versammlung der Gottesfamilie, an dem, heißt es ausdrücklich, Gott sein Volk erkennen will. Ja, der Sabbat hat nahezu Bekenntnischarakter bekommen. Ihn haben sich die Juden unter großen Opfern im Römischen Reich erst ertrotzen müssen. Und ihre Gelehrten haben die Weise, wie man sich erholen sollte, in eine ganze Reihe von Regeln und Gesetzen gefasst. Unter anderem, das betrifft unsere Stelle, sollte man nur einen engen Radius gehen. Und Handarbeit und körperliche Tätigkeiten waren ja viel mehr als bei uns Teil des Alltags. Diese sollte man unbedingt unterlassen. Jüdische Christen hielten wie Jesus dann den Sabbat weiter auch ein, feierten aber den Tag der Auferstehung daneben. Letzterer wurde, als das Christentum Staatsreligion wurde, verbindlich für alle Bürger des Römischen Reiches, um genau dieses zu ermöglichen, die Erholung und die christliche Versammlung. Und eigentlich ist es deswegen auch heute noch so gesetzlich geregelt. Aber Jesus geht mit seinen Jüngern nach dem Besuch des Gottesdienstes in der Synagoge, die auch für ihn dazugehörte, plaudernd und lehrend durch die Felder spazieren. Und man ertappt sie dabei, wie sie, weil sie Hunger hatten, Körner aus den Ähren pulten und in den Mund steckten und kauten. Erntearbeit ist aber am Sabbat verboten. Und Körnerernten ist Erntearbeit, sagen die Pharisäer. Prompt handeln sich Jesus und seine Schar mächtigen Ärger ein. Und er soll sich für das Handeln seiner Jünger nun rechtfertigen. Oje, würden andere uns Christen heute unter die Lupe nehmen, was käme bei unserer Sonntagsgestaltung heraus? Die gottesdienstliche Versammlung ist auf erschreckend winzige Prozentzahlen zurückgegangen in unserem Land, eigentlich in vielen Teilen Europas. Und die Corona-Krise, habe ich gelesen, beschleunigt diesen Prozess noch merklich. Und trotz aller Lebensratgeber für mehr Entschleunigung und Hügelkultur ist die Freizeit am Wochenende für viele doch eher die Fortsetzung des Alltags mit anderen Mitteln. Unser selbstgewählter Ausgleich versucht oft nachzuholen, was in der Woche zu Hause oder woanders nicht geschafft wurde. Oder wir wollen unsere freien Tage möglichst optimal nutzen und packen sie damit viel zu voll. Am Ende sind wir genauso erschöpft am Sonntagabend wie sonst die Woche auch. Woran liegt das? Der Pfarrer Jörg Albrecht, den ich vorhin schon mal zitierte, nennt vier Gründe dafür. A. Wir messen der Arbeit viel zu viel Bedeutung zu. Sie ist nur ein Teil unseres Lebens. Zweitens, wir haben verlernt, den Augenblick zu genießen und verschieben schöne Augenblicke oft auf später. Drittens oder C, es fällt uns schwer, unsere natürlichen Grenzen als Geschöpfe zu akzeptieren. Wir gehen immer wieder permanent darüber hinaus. Und D, wir trauen Gott nicht zu, ebenfalls unser Versorger zu sein. Er schenkt vieles auch, nachdem wir so mühsam streben. Ich will es nochmal positiv sagen, wir dürfen die Arbeit vom hohen Sockel nehmen und sie erden. Sie ist ein Teil, aber nicht der einzige, nicht der wesentlichste Teil unseres Lebens. Wir dürfen und sollen sogar Dankbares genießen lernen, einüben, uns bewusst an den kleinen Schönheiten und Oasen jedes Tages und erst recht auch des Wochenendes zu freuen und damit tatsächlich aufzutanken. Wir sollen lernen, die eigenen Begrenzungen anzunehmen und üben wohltuende Bescheidenheit in unseren Ansprüchen ein. Und noch einmal, wir sind von Gott eingeladen, seiner Fürsorge mehr zu vertrauen. Okay, zu Jesus zurück und zur Kritik am Verhalten seiner Jünger. Es fällt auf, dass Jesus sich nicht für sie entschuldigt. Er zählt auch keine Gründe auf, warum sie Hunger haben, wie ich das sofort getan hätte. Er antwortet ihnen mit einer merkwürdigen Episode aus dem ersten Buch Samuel. Habt ihr denn nicht gelesen, was David getan hat, als er und seine Männer in Not waren und Hunger hatten? David ging in das Haus Gottes und aß von den Broten auf dem Altar. Dabei durften eigentlich nur die Priester davon essen. Aber David gab sogar seinen Männern von den Broten. Ich musste eine Weile erstmal drüber nachdenken, was das jetzt soll. Und dann habe ich begriffen, und zwar nachdem ich meine Predigt schon geschrieben hatte, heute Nacht, wo ich eigentlich schlafen wollte, dass ich das bisher wahrscheinlich gar nicht richtig gesehen habe. Das ist nämlich bei Licht betrachtet eine sehr steile Rechtfertigung. Der junge, aufstrebende Kriegsheld David wurde damals vom König Saul mit dem Tod bedroht. Es ging also um Leben und Tod. David flunkerte dem Priester Ahimelech etwas von einer königlichen Geheimmission vor, wegen der er unterwegs sei, in Auftrag von Saul, wie er behauptete, und flehte ihn an, mangels anderen Essens, ihm die dem Altar geweihten Brote zu überlassen, was dieser dann auch wohl schweren Herzens tat. David war ja nicht irgendwer. Diesem Helden der jüdischen Geschichte ließ man auch als frommer Jude selbstverständlich gern solche Unkorrektheiten später durchgehen. Es war ja der große König David. Was will also Jesus mit dieser merkwürdigen Begründung sagen? Etwa, dass seine Situation mit der des David zu vergleichen wäre? Dass er mindestens genauso viel ungesetzliches Entgegenkommen zu erwarten hätte wie dieser damals? Und dann folgt der wirklich steile Satz von Jesus zu den Pharisäern. Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht und nicht den Menschen für den Sabbat. Also kann der Menschensohn auch bestimmen, was am Sabbat erlaubt ist. Das heißt, schockierend klar und deutlich, hier geht es um mehr als um den zukünftigen König David und seine Leute. Hier bestimmt der Menschensohn die Regeln, der Messias Gottes. Und der ist in seiner göttlichen Autorität auch der Herr über den Sabbat. Und gleich danach wird Markus erzählen, wie Jesus während eines Synagogengottesdienstes mit göttlicher Vollmacht einen Mann heilt und damit wieder die Sabbatgebote seiner Zeit dafür hinten anstellt. Die Folge, so erzählt Markus, ist, dass er sich mit diesem Gebaren die Pharisäer zu Todfeinden macht. Was sagt uns das? Was will der Evangelist Markus uns hier einschärfen? Vielleicht das. Bei allen Überlegungen und Ratschlägen zur rechten Gestaltung des Wochenendes und des Sonntags und aller anderen freien Zeit steht doch auch immer gleichzeitig eine andere, besondere Frage im Raum. Findet der Menschensohn, der König Gottes, der Messias, der Christus, Jesus, Raum und Platz auch in unserem Leben und unseren Planungen? Zumindest da, wo wir unser Leben frei gestalten können. Wer ist er eigentlich für uns? Was bedeutet er für uns? Alle freie Zeit, alle Tage, die wir erleben, alle tollen Möglichkeiten unseres Lebens, alle erfüllenden Kontakte und Beziehungen, die uns beschäftigen, auch unsere Hobbys, sind begrenzte Güter. Es kann Situationen geben, und es wird sie geben, wo wir auch ohne sie klarkommen müssen, all diese Segnungen, die uns so unersetzlich wichtig sind, wo wir nicht Herr über unsere Tage, unsere Beziehungen, unsere Handlungsfähigkeiten sind. Dann wird uns viel aus der Hand genommen sein, spätestens im Prozess unseres eigenen Sterbens. Dann hält uns nur die Beziehung zu Jesus, zu Gott, zu seinem Heiligen Geist in uns. Und sie hält bis hinüber ins ewige Leben. Diese Beziehung einzugehen, ist das Wichtigste in unserem Leben. Bei aller Lebensgestaltung, so gut sie gemeint ist, sie darf nicht fehlen. Sie steht über allem. Sie weist all dem anderen den wirklich wichtigen Platz zu. Und das gilt für den Gottesdienst genauso wie für den ganzen Sonntag, das Wochenende, den Alltag, unser Leben. Hoffen wir, beten wir, bitten wir Gott um Weisheit, dass diese Lektion Jesu uns wirklich erreicht. Amen. Und deswegen der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.